auf Gottes Verheißungen pochen. Da lesen wir mehr in Jesaja 62. Um Zions Willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel. Dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebe Frau, denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann, denn wie ein junger Mann eine Jungfrau heiratet, so wird dich dein Erbauer heiraten, und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen, bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen's auch essen und den Herrn rühmen, und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Es ist ja bei uns so, dass zerstreute Leute sich einen Knoten ins Taschentuch machen müssen, um wichtige Termine nicht zu vergessen. Da wirkt es auf uns fast leichtfertig, wenn Jesaja dazu auffordert, Gott an seine Verheißungen zu erinnern. Der große und heilige Gott, der Schöpfer aller Dinge, ist doch nicht vergesslich. Dennoch will er fortwährend von uns im Gebet an seine Zusagen erinnert sein. Wir dürfen Gott drängen. Jesaja möchte viele Leute freistellen, die im Schichtdienst auf den soeben wieder aufgerichteten Mauern Jerusalems zu Gott schreien, dass er sein Wort wahr mache. Vielleicht macht man sich ein falsches Bild von Gott. Er handelt eben nicht nach sturen Gesetzen. Sein Heilsplan gleicht nicht einer Zeitzünderbombe, deren Uhrwerk unveränderlich auf eine bestimmte Zeit eingestellt ist. Als ob Christen nur still warten müssen, bis die Zeit abgelaufen ist. Ganz im Gegenteil, zeigt uns die Bibel, dass Glaubende durch Gebete den Ablauf der Ereignisse entscheidend mitbestimmen können. Früher, zur Zeit der Grafen und Herzöge, kannte man noch vornehme Zurückhaltung. Die Diener durften nicht wagen, an der Türe Herren auch nur anzuklopfen. Sie kratzten nur leicht mit der Spitze ihres Fußes auf dem Boden, um ihre Nähe anzuzeigen. Gott übt stolzen Menschen gegenüber auch solch eine noble Zurückhaltung. Aber in seiner ganzen Person brennt er ungestüm, um rettend in die Weltgeschichte einzugreifen. Gott will, dass allen geholfen wird, alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will helfen, aber er drängt sich niemand auf. Er steht vor der Tür und klopft ganz leise an. Wer aber weiß, wie Gott liebend um diese Welt eifert, muss beten und Gott drängen. Gott, du musst doch deine Heilspläne durchsetzen, und wir beten um Menschen, dass sie die Rettung von Jesus erfahren. Gott hat in unserem Eifer gefallen. Wohl haben wir ihm keine fertigen Lösungen vorzuschreiben, aber wir kennen sein Programm. Und er hat uns von seinem Erbarmen gesagt, und wir kennen aus seinem Wort schon die Umrisse der neuen Welt, die er schaffen will. Um jede einzelne Verheißung Gottes darf man im Gebet ringen, bis dass er sie bei uns erfüllt und wahr macht. Und wir schauen in den Psalm 71 hinein. Da heißt es im Vers 3, sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Also, das macht Beten sinnvoll. Gott hat es zugesagt, zu helfen. Darum dürfen wir kommen. Und im Psalm 74 heißt es in Vers 2, gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben hast. In diesem Psalm ist ganz furchtbar, das entweihte Heiligtum, wo die Widersacher in dem Tempel brüllen, ihre Zeichen aufstellen, die Ecstasy erheben und alles zerschlagen und zerstören und das Heiligtum verbrennen. Aber gerade dort dürfen wir Gott bitten um sein Erbarmen. In dem Vers 18 heißt es dann, so gedenke doch, Herr, wie der Feind schmäht und ein törichtes Volk deinen Namen lästert. Die Verheißungen Gottes machen das Beten erst sinnvoll. In Sacharja 1, da ist ein wunderbares Bild, ein Mann, Vers 8, auf einem roten Pferd, der hält zwischen den Myrten im Talgrund und hinter ihm rote, braune und weiße Pferde. Und dann fragt er, wer sind die? Und dann sagt er, die sind durch die ganze Welt gezogen, kommen zurück und sagen, alle Landes liegen still. Und dann sagt der Engel, wie lange noch, Vers 12, willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig gewesen bist schon 70 Jahre? Und im Vers 14 spricht der Herr Zebaoth, ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer. Und Gott will sein Volk retten. Und Vers 16, ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit und mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden, spricht der Herr. Und darum dürfen wir beten aufgrund der Verheißungen und Zusagen Gottes. Das Beten hat Sinn. Und in Lukas 11, Vers 8 sagt Jesus von unserem Beten, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Jesus macht Mut zum Beten und sagt, ihr dürft kommen. Könnt ihr sagen, braucht den Herrn nicht bemühen wegen eurer kleinen Dinge vom Leben. Nein, dürft ihn rufen. Gott will gebeten sein und darum dürfen wir zu ihm kommen. Lukas 18, Vers 7. Sollte Gott nicht auch rechtschaffen seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen rechtschaffen in Kürze. Auf das Schreien hin wird seine Hilfe nicht lange warten lassen. Er wird helfen. Das ist die große Zusage, dass Jesus Mut macht zum Gebet. Und dann haben wir in Römer 8, im Vers 26, den schönen Hinweis, dass der Geist unserer Schwachheit aufhilft. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Das macht uns Mut. Und in Vers 34, Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch aufweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und vertritt uns. Er vertritt uns auch im Gebet, er ist unser Anwalt und darum dürfen wir ganz freimütig beten. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wir haben einen Fürsprecher und darum ist unser Beten erst recht sinnvoll und wir dürfen rufen und beten. Betet ohne Unterlass. Das ist eine ganz große Ermutigung und wir wollen auf die Verheißungen, auf die vielen Verheißungen Gottes pochen, dass er sie einlöse. Wir beten, wir rufen, du willst hören. Wir fassen, was du sprichst. Dein Wort muss sich bewähren, womit du Fesseln brichst. Wie viele sind zerbrochen, wie viele sind's noch nicht? O du, der's uns versprochen, werd aller Heiden Licht. Amen.